Mittwoch, 2. Dezember 1992, Frauenfeld, Hausversammlung, Familie Felix, Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Unser Thema für heute Abend, das Lied des Mose. Das Lied des Mose. Eigenartig, da liegen nämlich zwei verschiedene Lieder des Mose vor.
Eines in 5. Mose 31, als solches genannt in Vers 30. Das Lied selbst folgt in Kapitel 5. Mose 32. Das andere Lied des Mose finden wir anlässlich des Auszuges aus Ägypten, als sie glücklich durchs Rote Meer gezogen waren und zuschauen konnten, wie das ganze Heer der Ägypter vom Wasser verschlungen worden ist. Da lesen wir in 2. Mose 15 von Vers 1 an. Damals sangen Mose und sprachen, Mose und die Söhne Israels, und sprachen dieses Lied, sangen sie dem Jehova. Singet, singen will ich Jehova, denn hoch erhaben ist er, und so weiter. Fein ist es noch zu beachten, dass erst als Mose und die Söhne Israels ihr Lied beendet hatten, Miriam auftrat und die Töchter hinter ihr her und haben dann ihrerseits ein Lied gesungen, und zwar fast Repetition dessen, was Mose und die Söhne Israels gesungen haben. Das Lied in 5. Mose 32 sang Mose kurz vor seinem Tode und dann Josua an seine Stelle trat.
Das ist der wunderbaren Vorbildung auf Jesus Christus. Mose repräsentiert das Gesetz vom Sinai. Wie Mose in seinen jungen Jahren Zorn anrichtete, den Ägypter erschlug, so richtet das Gesetz Zorn an, lesen wir vorerst. Aber so wunderbar, wie Gott an diesen Mose geführt hat, dreimal 40 Jahre, 40 Jahre lang war er der Sohn der Tochter des Pharao. Eigenartig. 40 Jahre lang hütet er die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. In den letzten 40 Jahren führte er das Volk Israel aus Ägypten heraus. Gibt von Pfarrer Gero kein wunderbares Gedicht, das hätte ich eigentlich mitnehmen sollen und lesen. Das ist ungefähr so.
Auf des Nebo Felsenrücken steht ein Greis gestützt am Stab. Schaut mit tiefen Feuerblicken auf das weite Land hinab. Mose ist's, der alte Streiter, Gottes vielgeprüfter Knecht. Seine Wange glüht noch heiter, seine Kraft grünt ungeschwächt. 120 durchrungene Jahre furchten die Stirn und bleichten die Haare, aber sie schwächten das Adlergesicht, beugten die eisernen Schultern ihm nicht. Letzter Vers. Auf des Nebo Felsenrücken neigt sich Moses Haupt im Tod. Königlich mit Purpurstücken deckt ihn zu das Abendrot. Einsam im Volk ist er lebend gestanden. Sterbend auch ist ihm kein Helfer vorhanden. Aber der Herr drückt die Augen ihm zu, gräbt ihm die Grube und trägt ihn zur Ruhe. Die letzten 40 Jahre waren ja für Mose wohl die schwersten. Er hatte ein halsstarriges Volk zu führen, hartnäckig, widerspenstig, ungläubig. Und der Herr hat ihm trotzdem geboten, trage sie auf deinem Herzen, bis an das Ziel, das ich ihnen zugeschworen habe. Wunderbar war immer wieder, wie Josua, der Sohn Nuns, treuer, treuster Begleiter des Mose war. Noch einmal, Mose das Gesetz repräsentierend, als Knecht Gottes immer wieder bezeichnet, denn das Gesetz führt ja zur Knechtschaft, während Josua immer wieder der Sohn Nuns genannt wird. Nun ist nicht nur der Name, wie wir schon darauf hingewiesen haben, sondern gleichzeitig die Zahl 50, also die Zahl des Hall- und Jubeljahres. Wunderbare, herrliche Zeugnisse in unserem Gotteswort. Da wollen wir immer wieder daran denken und dafür danken, für die Gnade Gottes, die uns gegeben ist, dass wir da allem glauben dürfen, was geschrieben steht. Nach der Einladung Jesu mit dem Hinweis, nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes, der Buchstabe I, noch ein Pünktchen daneben wird fallen, solange nicht alles, was da drin verborgen ist, an göttlicher Weisheit und Herrlichkeit, erfüllt sein wird.
Als wir in Zürich das Lied der Lieder während etwa 2,5 Jahren genau angeschaut haben, haben wir für jedes Wort im Lied der Lieder sämtliche übrigen Bibelstellen im Alten und Neuen Testament zu Rate gezogen. Ich wiederhole hier, weil ein prächtiger, treuer Bruder empfohlen hatte, wenn ihr soweit seid, dass jetzt das Lied der Lieder an die Reihe käme zum Lesen, empfehle ich euch, das gleich zu überblättern und dann weiter zu lesen in der Bibel. Der war, liebe Geschwister, ihr versteht mich, wenn ich jetzt sage, der war so fromm, dass ihm der Text des Liedes der Lieder zu wenig fromm vorkam. In Unkenntnis oder in Nichtbeachtung des Wortes Jesu, auch wenn ich von Fleisch und Blut rede, von meinem Fleisch und meinem Blut. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da haben sich nicht nur alle 12 Jünger geärgert an diesen Worten, sondern auch der Bruder Muhl. Und zwar 5-mal wiederholt, in Abwandlungen. Da waren wir geheilt, weil Jesus dann erklärte, warum ärgert ihr euch? Ist gar nicht nötig. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut rede, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Aha. Mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, so hoch, aber wie ist das zu verstehen? Die Summe der Fleischorgane ergeben den ganzen Leib, den ganzen Körper, die ganze Gestalt. Der es nicht wie einen Raub festhielt, in der Gleichgestalt Gottes zu bleiben. Aha. Sein Fleisch, wenn er von seinem Fleisch spricht, dann meint er jetzt geistlicherweise die Gottgleichgestalt, die er hatte. Die hielt er nicht fest, hätte er können. Der Vater hat ihn zu nichts gezwungen. Hat er ausgezogen, sich selbst entäußert, das heißt, die Gleichgestalt Gottes preiszugeben, sich ausziehen zu lassen, hat sich zu nichts machen lassen, vollständig. Damit alle anderen, jeder auf seine Weise, in seinem Stück, von dieser Gleichgestalt Gottes jetzt nehmen können, essen können. Das ist geistlicherweise das Fleisch Jesu Christi essen. Seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat. Denn unser sterblicher Leib wird in der Auferstehung in die gleiche Herrlichkeit gleichgestaltet sein wie der Herrlichkeitsleib Jesu Christi. Genau. Und wer nicht trinkt mein Blut ganze Gesetz sagt immer wieder, sein Blut, das ist seine Seele. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, in die Gewalt Satans, als Lösegeld für alle Seelen, die dort dem Satan verhaftet waren. Also, trinkt mein Blut, das heißt, seine ausgeschüttete Seele. Und wer die jetzt im Glauben nimmt, sein Blut, das ist seine Seele, dürfen wir uns einverleiben, trinken. Deshalb sind wir dann ein Herz, das ist der Geist, und eine Seele in Christo Jesu. Wir haben zum Beispiel: Höre die Reden meines Mundes. Jetzt nehmen wir kurz ein Beispiel zum biblischen Begriff Mund. Das ist im Alten Testament. Schlagen wir auf. Also, das ist natürlich das Hohelied wieder an erster Stelle. Hohelied 1, Vers 5. Du liest es vielleicht gerade schnell. Ah ja, aha. Hohelied 1, Vers 5. Wer es aufgeschlagen hat, möchte es gerade laut lesen. Stichwort Mund. Das hebräische Wort bedeutet Herausgabe der Worte, Mund. Wer hat es? Hohelied 1, Vers 5.
Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalem, wie die Zelte Kedar, wie die Zeltbehänge Salomos.
Kapitel 2, Vers 14. Recht laut bitte.
Meine Taube.
Soll es jemand lesen hier in der Nähe? Oder?
Meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig.
Dankeschön. Kapitel 4, Vers 3.
Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund ist zierlich.
Da ist immer wunderbar, wie der Herr, er lobt ja da die Geliebte. Und da ist gleich zu sagen, im Lied der Lieder ist Salomo der Darsteller Jesu Christi. Und die Sulamit, das ist ja verwandt mit Salomo, mit Shalom, die Sulamit, die Geliebte, das ist mal vorerst Israel, also Christus und Israel. Um die beiden Werte geht es da. Und auf höchster Ebene sind, gelten diese wunderbaren Worte im Lied der Lieder uns. Lies noch mal diese kurzen Worte.
Hohelied 4,
ja.
Vers 3. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund ist zierlich.
Ja, Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur, das heißt wunderschön rot. Karmesin. An was erinnert uns der Ausdruck Karmesin? Jesaja 1. Und wenn deine Sünde blutrot wäre wie Karmesin, weißer als Schnee soll sie werden. Ah, Karmesinschnur. Weiß noch etwas, jemand etwas von einer Karmesinschnur? Aha. Gab es in Jericho, die erste Stadt, die Josua zu erobern hatte, ein Haus einer Hure? Jawohl. Und wie hieß die? Rahab. Und die beiden Kundschafter, die Josua ausgesandt hatte, die waren schlau, die haben da Wohnung bezogen bei ihr, und dann ging das Gerücht herum, da seien Fremde da eingegangen in diesem Haus. Und dann kam also die damalige Polizei von Jericho, und die hatte bereits den Zweien gesagt, das ist Gefahr für euch, und hat die auf der Dachzinne unter einem Haufen von Getreidekarben versteckt. Und wie die Leute kamen, haben sie alles durchsucht und eben nichts gefunden. Dann sagt die Rat den Zweien, also ich habe euch jetzt geschützt und bewahrt, aber jetzt ist höchste Zeit, dass ihr verschwindet. Und dann sagten die zwei Kundschafter Israels, sagten, weil du uns so aufgenommen hast, als Fremdlinge, als Feinde, wird der Herr, wenn wir, ich fasse das zusammen, einziehen werden, Jericho erobern, wird der Herr dein Haus und alle, die in deinem Haus bei dir Zuflucht nehmen, bewahren vor der Ausrottung. Und zum Zeichen, dass alle wissen, wo dieses Haus der Rahab ist, hänge an dein Fenster einen Karmesin, eine Karmesinschnur herab. Also, wenn deine Sünde blutrot wäre wie Karmesin, Karmesin, weißer als Schnee soll sie werden, Karmesinschnur am Fenster als Zeichen, dass da die Hure Rahab wohnt. Also, Josua, hier haben wir das Wort Mund jetzt. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur, oder wie haben wir gelesen? Deine Lippen?
Wie eine Karmesinschnur.
Aha, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Das ist wunderbar, nicht so schön rot, nicht normal. Aber was bedeutet Karmesin? Ne? Eine feine Erinnerung, woher wir kommen. Nicht die Hure Rahab, sondern wer? Unsere Karmesinschnur. Ja. Und dein Mund
ist zierlich.
Dein Mund, wir haben das Wort Mund jetzt beachtet, dein Mund ist zierlich. Das heißt, deine Sprachmöglichkeit, die ist lieblich, zierlich, dein Mund. Und wir haben ja hier gelesen, ich habe jetzt nur ein Wort Mund herausgegriffen, schon in Vers 2, es träufle wie Regen meine Lehre, wunderbar, es fließe wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras. Dann müsst ihr so den ersten Vers lesen noch einmal. Horchet ihr Himmel, und ich will reden, und die Erde höre jetzt die Worte meines Mundes. Wunderbar. Das ist schon der biblische Begriff Mund. Alles in sich wird. Ich habe dich, wenn du treu an meinen Satzungen festhältst, steht ein Wort geschrieben, dann habe ich dich zu meinem Munde gemacht, zu meinem Munde. Dann ist also ein Mensch, der Wort Gottes verkündigt, wenn er vor dem Herrn richtig steht, direkt Mund Gottes. Wie fein es träufle wie Regen meine Lehre. Die Lehre. Apostel, Propheten, Grundlage, Mitte, die Evangelisten, Hirten und Apostel, Propheten, Hirten, nein, Evangelisten, die Mitte durchgehen, und dann kommen die Hirten und dann das Höchste, die Lehre der Lehrung. Und unser Apostel Paulus, der ist alles. Er ist Apostel und ist Prophet und ist Evangelist und ist Hirte und ist Lehrer. Aber der Lehrer, die oberste Ordnung, mit seiner Lehre beherrscht alles andere. Von den tiefsten Grundlagen alle diese Stufen. Er ist auch ein der beste Hirte. Vers 3. Denn den Namen Jehovas will ich ausrufen. Gebet Majestät unserem Gott. Jetzt kommt in Vers 4 zum ersten Mal der Begriff der Fels. Der Fels. Hebräisch müsste eigentlich gelesen werden, Tor, einfach. T-R-R, Tor. Wird aber immer übersetzt Tyros, Tyros. Der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Geht uns der Fels etwas an? Warum?
dass er mit ihm ging, mit ihm zu reden.
Muss ich nicht zudecken. Entschuldigung.
Der Fels. Der mitfolgte, schreibt Paulus, war wer? Christus. Ja. Wie kann ein Fels einer dahinziehenden, durch die Nationen ziehenden Volksmasse nachfolgen? Der lebendige Fels, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Was wir jetzt lesen und hören, ist nun eines der zwei Lieder des Mose. Das sind Lieder mit einem wunderbaren geistlichen Inhalt. Wir haben beachtet Vers 4, der Fels. Zweitens, wir machen die Sprünge. Vers 13 lesen wir nur Gott, zweiten Teil. Und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen, zweites Mal, und Öl aus dem Kieselfelsen. Ja, das sind das normale Worte. Das sind ganz abnormale Worte, die mit unseren fünf Sinnen gar nicht verstanden werden können. Woran sich unsere fünf gesunden Sinne nur stoßen können. Und wir haben als Geschenk unseres Gottes einen neuen Sinn bekommen. Nämlich den Sinn Jesu Christi und Gottes des Heiligen Geistes. Und durch diesen Geist verstehen wir alles. Wir lesen den Vers 13 noch ganz. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß den Ertrag des Feldes und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen Christus. Und Öl aus dem Kieselfelsen. Honig, die Schrift sagt selber, was gibt es Süßeres als Honig und Honigsalz? Und Öl, wieder, das Beispiel, das Modell für den Geist. Und Öl aus dem Kieselfelsen, das ist der härteste Felsen. Ja. Zum dritten Mal, schon wieder in Vers 15, da wurde Jeshurun, das ist eine andere Bezeichnung
für Israel. Jetzt wird es gefährlich in Israel. Warum? Weil Gott ihnen so viel Wunderdinge, also bis und mit Essen und Trinken und Sehen und Hören und Fühlen geschenkt hatte, da wurde Jeschurun, das ist jetzt der Name für Israel, fett und schlug aus, du wurdest fett, dick, feist. Owe, owe, owe. Und die Folge davon? Und er, dieser Jeschurun, verließ Gott, der ihn gemacht hatte, und verachtete den Fels, Christus, den Fels seiner Rettung. Dann geht es im Vers 16 ja weiter. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch andere Götter. Aber wir bleiben beim Begriff Fels und lesen in Vers 18. Den Felsen, ist das Aden, der dich gezeugt hat, vernachlässigst du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Und da wird in dem Zusammenhang noch gesagt, dass Gott sich seinem auserwählten Volk Israel gegenüber direkt als Vater bezeichnet. Mit deinem Vater hast du verlassen. Wunderbar, sogar. Das würden wir nicht wagen zu sagen. Den Film, der dich gezeugt, und jetzt das, wie vielte Mal, das fünfte Mal, das Wort Fels in, lesen wir in Vers 30. Wie könnte einer 1000 jagen und 10.000 in die Flucht treiben, wäre es nicht, dass ihr Fels sie verkauft und Jehova sie preisgegeben hätte. Denn, es ist ein wunderbares Wort, denn nicht wie unser Fels, das Jesus Christus, ist ihr Fels. Der Fels aller Feinde Israels, wir wissen, wie der heißt, ne? Tyrus, der König von Tyrus, Satan. Satan wird auch als Fels bezeichnet. Denn nicht wie unser Fels, Vers 31, ist ihr Fels. Dessen sind unsere Feinde Vers 32, denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Fluren Gomorrah sind ihre Beeren, Giftbeeren, bitter sind sie, sind die Trauben. Gift der Drachen ist ihr Wein. Das heißt, das ist die Beschreibung all der Gegebenheiten in der ganzen Schöpfung, Himmel und Erde, ohne Christus. Wo, wir wissen ja, dass die Herrschaft Satans von Gott, als er noch schirmender Cherub war, noch nicht gefallen, hat Gott ihm seinen Herzenswunsch erfüllt. Gott und Fürst der ganzen Schöpfung zu sein. Und Gott der Vater und der Sohn sind eins geworden, ihm seinen Willen zu lassen. Darüber geben die beiden Kurzberichte der Versuchung Jesu in Niedrigkeit Zeugnis. Er, Satan, führte ihn auf einen sehr hohen Berg, nicht auf der Erde, und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche der ganzen Schöpfung des Kosmos und sagte, das alles ist mir übergeben und ich verleihe es weiter an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten, dann ist das alles dein. Also, so. Liebe Geschwister, solche Tatsachen, unheimlich gewaltiger Dinge, kennen ja fast alle Gläubigen nicht. So gewaltig. Und dann kann man natürlich so ein Lied des Mose lesen, 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 ohne gelesen zu haben. Gibt es so etwas? Oh, schön, schöne Worte da, ja, wunderbar. Ja, ja, wirklich wunderbar. Aber ohne Verständnis. Wir lesen weiter in Vers 5. Ja, da haben wir gelesen, ja Gott der Treue und Sonderzug. Vers 5. Es hat sich gegen ihn verderbt. Seine Zwischenbemerkung, nicht seiner Kinder ist ihr Schandfleck. Also soweit in Israel gottesfürchtige Menschen sind, das sind die Kinder, das ist die Ausnahme. Wir haben also zu lesen, es hat sich gegen ihn verderbt, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Weiß jemand, wo dieses Wort noch einmal vorkommt? Im Neuen Testament? Epheser 2. Und wer ist da? Wer gehört da zum verkehrten und verdrehten Geschlecht? Auch wir selbst, Paulus. Vor der Begnadigung, die Gott uns geschenkt hat. waren wir wieder, wie die übrigen, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Aha. Ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Vergeltet ihr also, Jehova, du törichtes und unweises Volk, Fragezeichen. Töricht und unweise. Wir reden aber Gottes Weisheit, die Verborgene, in einem Geheimnis, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist. Ist er nicht, da haben wir es ja, dein Vater, der dich erkauft hat? Ist er nicht, da haben wir es ja, dein Vater, der dich erkauft hat? Also schon als erkauft, ja, erkauft aus der Gewalt Satan, diese falschen Bösen. Ist er nicht dein Vater, der dich erkauft hat? Hat Jesus das auch einmal gemacht? Genau, hohe priesterliches Gebet. Vater, wie du mich vor Grundlegung der Welt geliebt hast, sollen sie erkennen. Und die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt, betet Jesus, dass sie das erkennen dürfen. Gedenke der Tage der Vorzeit. Merket auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Frage deinen Vater, und er wird es dir kundtun, deine Ältesten, und sie werden es dir sagen. Vers 8, ein gewaltiges Wort. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied die Menschenkinder oder Söhne, da stellte er fest, Achtung, die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Als Gott die ganze Menschheit, wie sie sich verbreitet hat, nach 1. Mose 10, die ganze Aufzählung der Nachkommen Noahs bis auf mit seinen Enkeln, so viel Semiten, so viel Japhetiten, so viel Hamiten, und wie sich die dann verteilt haben auf der Erde, da lesen wir jetzt. Als Gott nun den Völkern ihre Wohnsitze auf dem Erdenrund zuteilte, teilte er ihre Wohnsitze zu jedem einzelnen Volk nach der Zahl, was haben wir gelesen, der Söhne Israels. Was heißt denn das? Warum ist Russland so groß? Weil es da sehr viele Söhne Israels gab. Und zwar von allen 12 Geschlechtern. Warum ist China so groß? Warum ist USA so groß? Also, je weiter die Grenzen eines Volkes sind auf unserer Erde, umso mehr Söhne Israels hat es da drin. Also in der Schweiz hat es wenig. Aber nichtsdestoweniger ist die Schweiz freundlich in Bezug auf Söhne Israels. Ihr alle kennt wahrscheinlich den Namen Thomas Mann. Das ist ja ein Jude, ein Schriftsteller. Der hat, kann man mal, ich weiß nicht in welchen Jahren, war es nicht gerade in der Zeit Hitlers, war das, war in der Schweiz und kam nach Zürich. Und wir hatten gerade einen Neubau in Erlenbach oben, eine Wohnung frei, dann haben wir ihm die Wohnung zur Verfügung gestellt, Thomas Mann. Also kann es ihm ziemlich gut dann persönlich. Aber der liebe jüdische Schriftsteller Thomas Mann hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Josef und seine Brüder. Habe ich mich natürlich gefragt, dass der Sohn dieses Thema nimmt. Aber was der sich geleistet hat, in dem Buch zu schreiben, ist direkt eine Schande. Dieser Mikrohunger. Kleine Episode, was ich erlebt habe. Da war in einem Haus, das wir gebaut und dann vermietet haben, in Zürich Jedikon, ein Mieter, der hat sicher ein halbes Jahr lang trotz Mahnungen keine Miete bezahlt. Dann haben wir gesagt, ja, also, bitte, wenn es so weit sein soll, dann sollen Sie sich eine andere Wohnung suchen. Nicht? Haben wir noch etwas Geduld gehabt, da hat er eine andere Wohnung gefunden. Wahrscheinlich hat er das auch wieder zeitlang nicht gezahlt, aber das war dann seine Sache. So. Jetzt, eines Tages, hat in Tessin zu tun, beruflich, im Nachtzug zurück nach Zürich. Wir sitzen so in einem Abteil. Jetzt beginnt da einer in der Ecke gegenüber zu erzählen von Thomas Mann. Was der für ein wunderbares Roman geschrieben habe, in dem Titel Josef und seine Brüder. Und in der Ecke da, wer saß da? Unser ehemaliger Mieter, der nie bezahlt hat. Jetzt, wie der dann mal geschwiegen hat, in der Ecke, habe ich gesagt, ja, halt mal langsam. Ich darf sagen, ich kenne von 20 Jahren an unsere Bibel. Habe geforscht als Beruf Architekt, aber abends war Bibelstudium meine Sache. Und muss nun sagen, im Gegensatz zu ihrer Freude, dass das, was Thomas Mann erschreibt und sich leistet, das ist jetzt biblisch geurteilt und reulich, total falsch. Ganz nach seinen Ideen und seiner Lust hat er da Josef und seine Brüder da so romanisiert. Da, ja. Und jetzt natürlich Hochspannung da. Jetzt meldet sich der in der Ecke und sagt, meine Herren,
Ich kenne den Sprecher wohl. Ich kann Ihnen nur sagen, der Mann verdient, gehört zu werden. Und ich bin überzeugt, was er gesagt hat, sei richtig. Und dann war unheimlich viel. Aber wunderbar. So. Thomas Mann, der ist jetzt wieder in der Zürcher Zeitung, oder wo war, in der Luiser Edina-Zeitung, ja, ein Artikel von Thomas Mann, und seit gleich da, er schreibt, ich da reizende ich hier in der Schweiz wieder aufgenommen werde. Ja, gut, also, Thomas Mann.
Habt ihr aber nicht Zeit, dass er mir die nicht zahlt hat? Habt ihr nicht Zeit, dass er die mir die nicht zahlt hat?
Jetzt aber wunderbar hier. Nicht nur, was heißt denn nach der Zahl der Söhne Israel? Was heißt denn Israel? Gottes Tempel. Und in einer, an einer Stelle im Hebräischen habe ich gelesen, es gibt da verschiedene Bücher im Hebräischen, nach der Zahl der Söhne des Höchsten hat Gott den Nationen die Erde zugeteilt. Ja, bitte. Israel, das Auserwählte, weil elendigste aller Völker, hat dieses Völklein von Gott einen Engelfürsten als verantwortlichen Chef zugeteilt bekommen. Das heißt ja Michael, wer ist wie Gott? Michael. Und nun so, wie es auf der Erde 70 Nationen gibt, die sind alle, was ihre Stammväter betrifft, in 1. Mose 10 mit Namen genannt. 70. So gibt es auch 70 solche Söhne des Höchsten, die Gott je als verantwortlichen Chef den Nationen zugeteilt hat. Zum Beispiel, ja, ich darf schnell einfach rubrizieren. USA, Uranus. Uranus ist der neu entdeckte Planet, der entdeckt wurde als ja, die USA gegründet wurde, in dem Jahr wurde der Uranus entdeckt, dieser Planet Uranus, und 7 oder 8 Jahre später, als die USA konstituiert wurde, wurde das Uran entdeckt. Also dieses unheimliche Ding. Und siehe da, Ende des Zweiten Weltkrieges, Uran, 2 Uranbomben über Japan, Hiroshima und Nagasaki, geworfen durch Flieger von der Nation, die den Engelfürsten über sich hat, namens Uranus. und Uranus heißt direkt Himmel. Wie das Wappen der USA uns bezeugt, da ist alles weiß. Wir haben gehört, 48 weiße Sterne repräsentierten im Banner der USA die 48 Staaten. Dann kommt ein 49. Staat Alaska. 49. weißer Stern, dann habe ich gesagt, es fällt nur noch einer, dann haben wir ein ganzes Halbjahr von weißen Sternen bei den USA, kaum gedacht, gesehen. Der 50. weiße Stern der USA heißt Hawaii. Die Inselgruppe Hawaii ist nun der 50. Staat. Ich sage genau das, was jetzt dann kommt. Ja, leider, Dritter Weltkrieg, USA, der ganz kurz geht zugunsten Israels. Und wir haben ja gehört, gesehen, gelesen, dass der neu gewählte Präsident sich offen vor aller Welt zu Israel bekennt. Sodass, wenn er Israel verlassen würde, er auch von Gott verlassen würde. Dass er den Auftrag hat und zählt etwa 7 Punkte auf, werden aufgezählt, wie er nun für Israel alles tun werde, damit Israel zu seinem Recht kommt. Also das ist einmalig gewaltig. Jede Nation ihren Engel führt. Jethro empfahl seinem Schwiegersohn Mose. Du trägst da die ganze Last des Volkes allein, das ist nichts. Wähle 70 Männer aus, aus 12 Stämmen. Da soll das Volk mit ihren Streitigkeiten sich bei den Betreffenden melden und dich in Ruhe lassen damit. Sie sollen dir nur die schweren Rechtshändler unterbreiten. Gut, Mose geht darauf ein und wählt die 70 Männer. Jetzt eigenartig. In Zukunft werden diese 70 Männer, Israeliten, Götter genannt. Götter genannt. Dann sollt die gewöhnlichen Rechtshänder, sollt ihr vor die Götter bringen. Hebräisch Elohim, vor die Elohim bringen. Nur die Schweren sollt ihr vor Mose bringen. Und zu Mose sagte Gott, Mose, schicke dich wieder nach Ägypten mit deinem Bruder Aaron, um Israel herauszuholen. Er schritt nie vor den Pharao, denn ich habe dich, Mose, zum Gott des Pharao gemacht. Ja. Und jetzt heißt es zum El des Pharao. Und Aaron, dein Bruder, ist dein Prophet. Noch einmal wiederholt er. Sollt ihr vor die Götter bringen und nur so und so. Und so kam es auch. Also, als der Höchste, bitte, den Nationen die Wohnsitze zuteilte, kam mir eine große Schau. Da hat er die 70 Nationen, je eine Nation, einem dieser 70 Götter sind der 70. Die Götter, wirklich. Ja, und die da unten waren nur irdische Schattenrisse, die so ist. Ja. Zu teilen nach der Zahl der Söhne Gottes. Der Gottesdämpfer. Und das wunderbare Bild, wie der Adler sein Nest aufstört, über seine Jungen schwebt, seine Flügel breitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitete ihn Jehova in diesen Israel. Jehova allein und kein fremder Gott war mit ihm, mit Israel. Er ließ ihn einhergehen auf seinen Höhen und so weiter. Gelesen, oder haben schon gelesen, Vers 15, da wurde Jeschurun fettfleischig und verließ den Gott, der ihn gemacht hatte. Und jetzt, liest Gott von Vers 21 bitte.
Sie haben mich zur Eifersucht gereizt, durch Missgeschmack, haben mich erbittert durch ihre Nichtigkeiten. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen, durch ein Nichtvolk, durch eine törichte Nation will ich sie erbittern.
Aha. Wer ist das Volk, das Gott benutzt, um Israel zur Eifersucht zu reizen? Wer ist das Volk? Wo lesen wir das? Römer 11? Ja, aufschlagen. Erste Verse von Römer 11. Das hätte der Lichtfrage los, bitte. Wieder ein feines Beispiel, wie Altes und Neues Testament übereinstimmen. Paulus zitiert das Wort direkt. Römer 11, 1.
Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abraham und Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte des Elias sagt? Wie er vor Gott auftritt, wie der Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihnen die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, welche den Baal das Knie nicht gebeugt haben. Also ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Wahl der Gnade.
Ah, jetzt wird man sich mal von dem Absatz an.
Ich sage nun, sind Sie etwa gestrauchelt, auf das Sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch Ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reißen.
Aha, aha, sehen wir. Wie Altes und Neues Testament, wunderbar. Jetzt, wenn heute ein Israelite, man sieht ja sehr viele Nationenleute in Jerusalem, die da ja ihre Gesandtschaft in Jerusalem aufgestellt haben, und gerade die jungen Juden, wenn die nun hören, was sie verkündigen, und die Israeliten, und wenn die ihnen Worte ihrer Propheten von Mose und die Psalmenstellen da vorlesen, da die unreinen Heiden da, wie sie sich das betrachten, ne? Wie die ihre heiligen Schriften kennen, ja, so werden die zur Eifersucht gereizt, sodass tatsächlich so sehr viele junge Juden schon christusgläubig geworden sind. Und jetzt darf ich gleich sagen, dass Gott dann noch weiter bezeugt hier, deshalb habe ich jetzt mein Angesicht vor euch, Söhne Israel, verborgen. Und das wissen wir, liebe Geschwister. Der Ausdruck mein Angesicht, unter dem versteht unser Gottes Wort immer Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. In der Regel sieht man ja nur das Angesicht. Also, werde ich mein Angesicht, das heißt also euren Messias, den verheißenen Messias, König, werde ich vor euch verbergen. Wie oft suchte ich euch zu versammeln, wie eine Hände, ihre Tischlein unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt, als über ihre Sache, und jetzt, aber nun ist es vor euch verborgen, wer ich bin. Und der Anstoß des Ärgernisses, jedem auch, besteht worin, dass die Juden sich an Jesus ärgern? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, sondern des Baumeisters? Ist das nicht, den kennen wir alle, der Sohn des Baumeisters, Josef, seine Mutter und Maria, so. Die kennen wir, so. Also, dass nun der verheißene Messias das Angesicht Gottes in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gekommen ist, was stellt denn der Scheide vorhanden zwischen Allerheiligtum und Heiligtum dar? der Vorhang, welcher sein Fleischesleib darstellt. Wie er rief, es ist vollbracht, neigte den Haupt und verschied, gab den Geist auf, der zerriss der Vorhang. So wie dieser Vorhang zwischen Allerheiligsten und Heiligsten, solange der hin den Zugang in die Gegenwart Gottes versperrte. Und in den Vorhang waren Cherubim eingewoben. Und der Vorhang wird das Scheidende, Trennende genannt. Im Allerheiligsten ist Gott, Christus und wir samt seinem Leib dargestellt im Schatten, im Heiligtum Israel, im Vorhof Nation, Vorhof der Nation. So. Feindschaft stellt er dar, Vorhang, zwischen Israel und unserer Berufung, also hier Paulus, hier Petrus und so weiter, wunderbare Ordnungen, aber wunderbar, diese scheidende, trennende, Feindschaft wirkende, der Vorhang, hängt an einer Stelle, wo fünf große Teppiche über dem Heiligtum, über das Heiligtum gebreitet waren, und fünf große Teppiche, die über dem Allerheiligsten waren und hinten herunterhingen, so. 50 goldene Klammern. 50 goldene Klammern hefteten die fünf Teppiche hier mit den fünf Teppichen hier zusammen, und diese Zusammenfügung heißt die Zusammenfügung oder die Versöhnung. Jetzt hören wir das Evangelium, das Scheidende, das Feindschaft darstellende hängt an was? An der Versöhnung. Was geschieht mit dem Scheidenden? Zerrissen, und die Cherubim darin werden auf die Seite, zerrissen von oben bis unten auf die Seite. Und siehe da, jetzt müssen die Cherubim weichen, sodass jeder jetzt freien Zutritt hat in die unmittelbare Gegenwart unseres Gottes. Die Versöhnung hängt an der Versöhnung. Jede Feindschaft, Gott setzt die Feindschaft. Zuerst zwischen was? Zwischen Licht und Finsternis. Und die Finsternis nannte er Nacht, und das Licht nannte er Tag. Also bitte, wenn wir von Tag und Nacht lesen, dann immer Licht und Finsternis gemeint. Dann liebe Geschwister, ist es nicht erstaunlich, wie in diesem Lied des Mose, nebst wunderbaren Aussprüchen, Verheißungen und trotzdem wieder Worte von schweren Gerichten vorhanden sind? Dieses Lied des Mose dauert ja an in 5. Mose 32 bis
zum Vers 43. Die Worte des Liedes hat Mose beendet. Jetzt erscheint noch Josua, der Sohn Nuns. Und beide legen nun auf ganz Israel die Verpflichtung, besonders noch für alle nachkommenden Söhne und Töchter, fleißig die Worte dieses Liedes zu lernen und eigenartig, da wird in Vers 46 dieses Lied plötzlich als Gesetz bezeichnet. Es seien keine leeren Worte, sondern es sei ihr Leben. Und in den letzten Versen dieses Kapitels 32 sagt Gott zu Mose, seine Zeit des Sterbens sei gekommen, gebietet ihm, auf den Berg Nebo zu steigen und wieder eigenartig sagt er von ihm, Mose und Aaron, die beiden Brüder, ihr habt mich bei der und der Gelegenheit nicht vor den Augen des ganzen Volkes Israels geheiligt. Du kannst wohl das ganze Land der Verheißung jetzt noch sehen, vom Nebo aus, aber ins Land selber kannst du nicht. Und dein Bruder Aaron ist ja schon gestorben. Aber die Güte Gottes bleibt immer, ewig, auch hier, indem er Mose gestattet, noch seinen Gottessegen auszusprechen über alle 12 Stämme Israels in Kapitel 33. Dabei ist der Segen über Josef wie seinerzeit beim Vater Jakob der wunderbarste. Der letzte Vers in Kapitel 33 darf noch von einer Glückseligkeit des Volkes Israel sprechen. Kapitel 34 steigt Mose auf den Nebo und darf von hier das ganze Land der Verheißung überblicken, während Gott spricht. Letzte Worte Gottes an Mose: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob und ihren Kindern zugeschworen habe, dass sie es besitzen. In Vers 5 lesen wir dann plötzlich: Und Mose starb daselbst im Lande Moab, nach den Worten Jehovas. Und er begrub ihn im Tale, im Lande Moab, Bepeor gegenüber, und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Liebe Geschwister, nun wird uns seltsam berühren, was wir in Offenbarung 15 lesen. Da ist die Rede von den Überwindern, die zur Zeit der Herrschaft Satans während den letzten 7 Jahren in der zweiten Hälfte erlitten haben und ausgeharrt und überwunden haben. Sie werden Überwinder genannt. Und diese Überwinder singen nun dieses Lied des Mose. Und eigenartigerweise und das Lied des Lammes. Zum Glück endet dieses Lied des Lammes mit den Worten, Ende Vers 4, denn alle Nationen werden kommen, um vor dir anzubeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und dann haben wir die wunderbare Haltung unseres Gottes in Vers 8 von Offenbarung 15, nämlich, und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, und wir beachten, Rauch sind ja die Gebete der Heiligen. Der Tempel wird mit Rauch gefüllt und von seiner Macht. Da konnte niemand in den Tempel treten, da war Gott für niemand zu sprechen. Solange die Zornschalen fielen, hat er sich zurückgezogen ins Allerheiligste. Die sieben Plagen der sieben Engel vollendet war. Abschließend dürfen wir wieder dazu passend in Jesaja 18 lesen. Denn also hat Jehova zu mir gesprochen, ich will zuschauen in meiner Wohnung, in meiner Wohnstätte, wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernteglut. Ernte, sagt Jesus, bedeutet das Ende dieses Zeitalters, die Glut, die entsprechenden schweren Gerichte, während droben das Taugewölk, die verherrlichte Leibesgemeinde Jesu ist, als Hoffnung für alle, die dem Gericht verfallen sind, eines Tages frei gemacht zu werden. Halleluja, Amen.